Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cinefy Connect, der Podcast für das Gesundheitswesen. Ja, heute zu Gast bei einer neuen Folge von Cinefy Connect, Dr. Patrick Barkenecker, Leiter des Gesundheitsmanagements bei der DRV KBS, der Knappschaft Bahnsee hier in Bochum. Patrick, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Freue mich, dass ich da sein darf.
Mega gut, dass es geklappt hat. Genau, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Immer wieder über verschiedenste Themen gesprochen. Heute geht es um das Thema Gesundheitsmanagement und deine Rolle bei der KBS. Du hast ja schon einiges gemacht in deinem Leben und vielleicht fangen wir auch damit erstmal an, dass wir vielleicht einmal kurz dich vorstellen. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du, wie bist du eigentlich zur KBS gekommen?
Mache ich sehr gerne. Ich muss ein bisschen weiter ausholen, weil der Weg dahin, wo ich jetzt bin, ein bisschen länger war. Ich bin quasi von Haus aus, sagt man das ja, Sportwissenschaftler, also hatte erstmal während der Ausbildung sozusagen gar nicht viel mit Gesundheitsmanagement am Hut, sondern habe nach dem Abitur mich dazu entschieden, Sportwissenschaften zu studieren und zwar nicht den Lehrerweg, ne, also zwei Fächer zu studieren, sondern wirklich das fachwissenschaftlich zu studieren. Hier in Bochum habe ich das gemacht, bin Bochumer Junge, habe mir gedacht, warum soll ich nach Köln gehen, wenn ich doch hier eine Fakultät vor der Tür habe, mit einer guten Expertise, wo ich was lernen kann. Habe dann also hier an der Fakultät für Sportwissenschaft genau den Einfach-Bachelor gemacht mit Schwerpunkt Rehabilitation und Prävention im Sport. Mhm. Und habe dann direkt einen Master dran gehangen, der angeboten wurde. Der hieß dann Diagnostik und Intervention im Sport. Habe meine Masterarbeit dann im Fachbereich Bewegungswissenschaft geschrieben und habe gemerkt, okay, das ist ein Thema, was wirklich interessant ist, wo ich vielleicht noch mal ein bisschen stärker einsteigen möchte, ne, was das wissenschaftliche Arbeiten angeht. Zufälligerweise hat mein Prof mir damals dann eine Stelle angeboten, so als wissenschaftliche Hilfskraft. Erstmal in so einem Projekt und hat gefragt, hier, hast du nicht Lust, jetzt nach deinem Master weiterzuarbeiten bei uns? Hab aber zu dem Zeitpunkt dann so quasi meine ersten Berührungen mit Gesundheitsmanagement an sich bekommen, aber gar nicht auf der Seite, auf der ich jetzt sitze, sondern quasi auf der Dienstleisterseite. Mhm. Hatte jemanden kennengelernt, der Kontakt zu verschiedenen Firmen hat und quasi die sportwissenschaftliche Dienstleistung denen halt angeboten hat. Und er hatte so viel Anfragen, die konnte er nicht alleine abhandeln und hat dann gefragt, ob ich ihn unterstützen könnte. Ne, und habe dann quasi auf Honorarbasis bin ich dann in die Firmen gefahren, hier im Ruhrgebiet, ne, zur Rohkola AG, zur Bogestra und weiteren Firmen und habe da quasi so Präventionskurse gegeben.
Die haben euch dann quasi eingekauft, haben angefragt und haben wirklich aktiv gesagt, okay, hey, wir brauchen jetzt irgendwie Präventionskurse oder irgendwas im Thema Gesundheitsmanagement.
Vorträge.
War das schon Gesundheitsmanagement eigentlich zum Zeitpunkt?
Also genau, das war aber quasi Gesundheitsmanagement. Das heißt, das Gesundheitsmanagement dieser Firmen hat uns eingekauft als Dienstleister. Ne?
Also Gesundheitsmanagement ist ein Teil der Firma. Es war für mich auch neu.
Ja, genau.
Für mich auch neu, überhaupt erstmal sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also jetzt so als Arbeitgeber, ne, musst du dich ja dann irgendwie auch mal um das Wohlergehen deiner Mitarbeiter natürlich dann auch kümmern. Ja. Wir machen da auch so ein bisschen was, aber gehen da gleich nochmal tiefer drauf ein. Das heißt, du bist da hingefahren, hast schon bei den großen Playern dann eigentlich dann auch schon gewisse Dienstleistungen irgendwie ausgeführt. Also Rocco AG ist jetzt auch nicht so klein, für die, die sie nicht kennen. Ziemlich groß hier eigentlich. Spannend, okay? Und dann ging es wieder weiter.
Das habe ich quasi dann für ein paar Jahre gemacht und halt nebenbei immer an der Uni gewesen und das ging dann in Richtung Promotion quasi. Ne? Dann war ich ein sogenannter PhD-Student, ne? Habe mir dann Gedanken gemacht, alles klar, in welche Richtung möchte ich forschen? Das war dann Muskelmechanik, habe mir also angeguckt, wie verhält sich die Muskulatur in gewissen Situationen, welche Kräfte werden aufgebracht. Damit habe ich mich, ich glaube, insgesamt fast 6 Jahre dann beschäftigt, bis zum Abschluss der Promotion und bin irgendwann ganz zufällig bei der KBS gelandet, weil mein Cousin, der Christian, bei der KBS arbeitet und gesehen hat, da ist doch eine Stelle im Gesundheitsmanagement frei. Und hat dann gesagt, willst du dich nicht hier mal bewerben? Das könnte doch auch was für dich sein. Und ich fand den Aspekt spannend, weil ich ja vorher quasi auf der Dienstleisterseite gearbeitet habe und gesagt, okay, ich möchte mir gerne mal die andere Seite angucken. Ne? Wie organisiere ich das Ganze als Betrieb? Mhm. Das hat dann erst nicht geklappt, weil diese ausgeschriebene Stelle war quasi eigentlich nur eine Beförderungsstelle. Und dann war aber in dem Team eine Stelle quasi als Elternzeitvertretung frei. Und dann rief mich dann doch der damalige Leiter des Gesundheitsmanagements an und fragte, ob ich Interesse habe. Und dann bin ich so da quasi bei der KBS eingestiegen, Teilzeit. Ne? Und habe dann immer Teilzeit die Promotion gemacht an der Uni, war dann da auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter angestellt, habe Lehre gemacht, bin auf Kongresse gefahren, ne? Meine wissenschaftliche Arbeit vorgestellt und habe dann bei der KBS ganz normal als Mitarbeiter quasi Präventionsmaßnahmen organisiert. Also das, wofür ich vorher eingekauft wurde, habe ich dann organisiert. Das heißt, ich habe die Anbieter angeschrieben, habe gesagt, hey, ich möchte hier einen Kurs, funktionelles Training für meine Mitarbeitenden organisieren. Hast du Lust, das zu machen? Wie teuer bist du? Und so weiter. Und habe mich dann quasi da darum gekümmert. Als ich dann meine Promotion abgeschlossen hatte, war ja quasi dann die Frage, macht man weiter in der Wissenschaft? Ne? Geht dann auf sogenannte Postdoc-Stellen? Oder bleibe ich bei dem BGM-Thema? Und dann habe ich mich halt für das BGM-Thema entschieden. Bin dann Vollzeit bei der KBS eingestiegen, habe mich da ein bisschen weiterentwickelt und hatte dann vor 2 Jahren die Möglichkeit, weil die Stelle frei geworden ist, die Leitung zu übernehmen.
BGM, ne, für die, die mit dem Begriff nichts anfangen oder mit der Abkürzung.
Ist die Abkürzung,
ja. Genau, betriebliches Gesundheitsmanagement, ist das korrekt?
Genau.
Okay, genau.
Kurz erklärt, ganz klassisch, betriebliches Gesundheitsmanagement ist nicht nur das Organisieren von Präventionskursen, Vorträgen oder so Zusatzleistungen zur Verfügung zu stellen, wie Each and Wellpass oder so, wie du das angesprochen hast, sondern wenn man jetzt in die Lehrbücher guckt, sind das quasi 3 Säulen. Das, was wir eigentlich alle kennen, was ja auch schon seit Jahren gemacht wird in großen Firmen, ist der Arbeits- und Gesundheitsschutz. Mhm. Also wie hier aus dem Ruhrgebiet.
Einen ordentlichen Stuhl, einen
ergonomischen Stuhl. Ja, das gehört dazu, ne? Aber gehört quasi wirklich alles dazu. Wir kennen das aus dem Ruhrgebiet klassisch, ne? In den Zechen. Ne? Da hat man sich halt darum gekümmert, was mache ich alles, um die Gesundheit meiner Leute da unten halt einfach zu schützen. Ne? Die müssen Helm aufhaben, die müssen Licht haben, die müssen Masken tragen, ne? Damit die keine Staublunge kriegen und so weiter. Und das ist ja Arbeits- und Gesundheitsschutz. Also was kann ich, also welche ganzen Sicherheitsvorkehrungen kann ich treffen, damit meine Mitarbeitenden nicht erkranken. Das ist so die eine Säule. Mhm. Und dann hat man die zweite Säule, das ist so die betriebliche Gesundheitsförderung. Das, was sich vielleicht noch die meisten so darunter vorstellen. Okay, der Arbeitgeber organisiert Vorträge, Workshops, Präventionskurse, Führungskräftemaßnahmen zu gesunder Führung und so weiter. Das ist diese klassische Gesundheitsförderung. Und die dritte Säule ist das betriebliche Eingliederungsmanagement. Mhm. Das kennen auch die wenigsten. Eigentlich ist jeder Arbeitgeber dazu verpflichtet, wenn jemand entweder gestückelt oder am Stück länger als 42 Tage in einem Jahr krank ist, demjenigen ein Angebot zum betrieblichen Eingliederungsmanagement zu machen. Also ihm ein Gespräch anzubieten, um halt zu klären, alles klar, was können wir denn jetzt machen, damit du wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren kannst und dann auch gesund am Arbeitsplatz bleibst, halt quasi. Das ist so die dritte Säule. Genau, und ich habe sozusagen die Verantwortung über diese beiden Säulen Gesundheitsförderung und betriebliches Eingliederungsmanagement und eine andere Einheit kümmert sich jetzt bei uns dann um Arbeits- und Gesundheitsschutz, ne?
Ach, mega spannend, weil dieses BEM, ja, das Thema, als ich noch selbst Onboardings gemacht habe, war eines der ersten Themen, dass Praxen, auch größere Praxen bei uns dann auch angegangen sind. Ist auch schon so eine, also die erste Überleitung eigentlich, ne, weil eine Praxis ist ja auch ein Unternehmen. Ja, das heißt, du musst ja als Unternehmen dann wirklich auch darauf achten, dass deine Mitarbeiter eben halt absolut korrekt gesichert sind. Ich meine, wir reden ja teilweise auch mit, wir sind in der Radiologie unterwegs, ne? Strahlenschutz oder so.
Ja,
das ist genau das gleiche Spielchen, ja. Genau. Dann aber auch ergonomische Stühle, Sitz, also alles Mögliche, dieser ganze Spaß. Aber BEM haben wir gerade gehört oder eben am Ende auch halt Programme, die aufgebaut werden, wie zum Beispiel ein E-Gym, ja, gibt's das. Das hat auch der eine oder andere Kunde, deswegen sind wir überhaupt auch so ein bisschen drauf gekommen.
Ja, okay.
Aber ganz spannend, weil die, was ich jetzt ja sehe, ist BEM, 42 Tage am Stück oder gestückelt, ne, das Thema hatten wir gerade, in einem Kalenderjahr, und dann bist du ja quasi dann in diesem Topf für die, die Eingliederungsmaßnahmen. Wir haben das aus einem HR-Tool auch rausgezogen. Ja, dass wir konnten irgendwie feststellen, okay, ja, hey, hier ist ein System im Einsatz, da werden die Mitarbeiter gepflegt, da werden die Urlaubstage hinterlegt, aber eben halt auch die Abwesenheitszeiten. Genau, wie macht ihr das denn heute?
Genau, ist genauso, ne? Wir haben auch ein HR-Tool, das ist aber halt quasi eigens gebaut, ne? Das ist eigens programmiert, da sind alle Personalkennzahlen drin, die man so erfassen kann. Und da wird dann auch quasi, da plöppt dann halt quasi auf, ne? Es wird immer, früher wurde mit Stichtagen gearbeitet, jetzt nicht mehr. Dann taucht halt wirklich immer auf. Von heute an, 365 Tage zurückgerechnet, hat da jemand quasi Fehlzeiten, ne? Über 42 Tage in diesen 365 Tagen. Und dann ploppt das auf. Dann haben wir eine Einheit, die halt, ne, das registriert. Und die uns dann quasi Bescheid gibt und sagt, hey, bitte Gesprächsangebot vorbereiten. Und wir machen dann das ganze Einladungsmanagement und führen dann das Gespräch dann halt auch und kümmern uns quasi um alle Folgemaßnahmen. Also wir betreuen dann den BEM-Berechtigten oder die BEM-Berechtigte, betreuen wir dann quasi im Folgeprozess, ne, und kümmern uns darum, dass quasi alles das, was vereinbart wurde in dem Gespräch, halt auch umgesetzt wird. Ne? Also nicht nur von der Person, die eingeladen wurde, sondern halt auch von den Personen im Arbeitsumfeld, sei es Führungskräfte und so weiter. Ne, wenn man halt ja irgendwie zum Beispiel festhält, okay, wir machen Arbeitszeitreduzierung oder derjenige soll gewisse Aufgaben irgendwie nicht mehr machen, ne, weil das zu einer sehr hohen Stressbelastung führt oder so, dann gehört ja auch die Führungskraft dazu, die kontrolliert, das umzusetzen, und ist dann auch unsere Aufgabe, halt das so ein bisschen nachzuhalten und zu schauen, dass es auch eingehalten wird.
Wie messt ihr das? Also ich stelle mir das auch echt ein bisschen kompliziert vor und schwierig. Ich meine, die KBS hat jetzt nicht irgendwie 10, 100, 1000 Mitarbeiter. Also KBS ist ja schon mit all ihren Verbünden ein bisschen größer. Ja. Bei so einer Praxis mit 100, 200, ich meine, unsere größten Kunden haben, weiß nicht, also auf jeden Fall nicht so viele Mitarbeiter wie die KBS, aber auch schon sehr viele. Ich weiß gar nicht genau, wie es da stattfindet, aber es stelle ich mir schon recht komplex vor. Ich meine, wenn du als Leiter des Gesundheitsmanagements dafür zuständig bist, das nachzuhalten, dann wird auch etwas wie eine Ressource geschaffen, ja, eben um das zu tun, weil es ist ja die Verantwortung des Unternehmens, da irgendwie auch sicherzustellen, dass die Gesundheit und die Sicherheit der Mitarbeiter irgendwie auch gewährleistet wird. Wie macht ihr das? Wie stellt ihr sicher, dass das auch wirklich alles so stattfindet?
Erstmal gebe ich dir recht, das ist eine Herausforderung, ne? Also wir sind zuständig jetzt für den Verwaltungsdienst und den sozialmedizinischen Dienst. Das sind so ungefähr 10.000 Mitarbeitende, ne? Und dann ist natürlich schon eine Herausforderung, kannst du dir vorstellen, das sind nicht nur zwei Leute, ne, die in 365 Tage dann länger als 42 Tage am Stück krank sind, sondern sind ein paar mehr. Wir stellen auch gerade ein bisschen was um, ne, dass wir quasi den Prozess dahinter fürs Einlademanagement halt so digital und so schlank wie möglich gestalten, dass es quasi automatisiert geht. Ne? Das System gibt automatisiert raus, da ist jemand, dann schaut da kurz jemand drüber, ne, und sagt, alles klar, da bitte einleiten, bitte einleiten, bitte einleiten. Und für alle, die quasi wirklich bei uns auf der Liste auftauchen, haben wir die personellen Ressourcen dafür, dass wir das, so wie es im Moment aussieht, halt wirklich auch hinkriegen, dass wir jedem, der zumindest bei uns auftaucht auf der Liste, auch ein Angebot machen. Und dann haben wir, wie du schon sagst, und das ist halt die Herausforderung, im Moment haben wir verschiedene Systeme, auch zum Beispiel für Spam, wo wir dann quasi hinterlegen, okay, derjenige hat ein Angebot bekommen, hat er das angenommen, dann hat er 5 Wochen Frist, quasi das Angebot anzunehmen, haben wir eine Rückmeldung bekommen, haben wir keine Rückmeldung bekommen, ist die 5 Wochen Frist verstrichen. Das sind alles Daten quasi, ne, die wir in eine Datenbank eintragen. Ne? Die Datenbank läuft aber in einem anderen System natürlich als das Personalprogramm, ne, sozusagen. Und wir sind wirklich jetzt gerade dann dabei, das quasi zusammenzuführen in einem Prozess und in einem Programm. Wir haben da auch ein ganz gutes, eigens entwickeltes Programm, was das kann. aber muss halt noch umgesetzt werden. Ne?
Das ist doch schon eine Herausforderung. Ja. Ich meine, das ist ja auch genau der Punkt, worum es uns gibt. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich dir wirklich mal erzählt habe, was wir genau machen, aber genau das ist es ja eigentlich, dass wir verschiedenste Datenquellen connecten, am Ende diese Informationen oder die Daten, die du in verschiedenen Silos hast, mhm. in einem Tool zusammenführen, damit du eben halt genau solche Auswertungen dann fahren kannst, plus wir haben eben halt auch Data Analysten, die das dann für dich machen. Das ist gerade in den Praxen und in den Systemen, die wir in der Praxis halt haben, halt auch, sind halt nicht immer eigenentwickelte Tools. Das ist ja eben die große Schwierigkeit. Das sind halt Tools, die ja, Systemhersteller dir zur Verfügung stellen und dann mach damit, ja, und mhm. teilweise halt auch gewisse Exportfunktionalitäten nicht so da sind, wie du sie bräuchtest. Und Lirum Larum, das ist schon ein Ding. Das heißt, ihr habt eine Datenbank und dann tragt ihr es da gerade manuell ein oder ist es schon? Mhm. Also ist manuell, okay, ihr tragt es ein und dann habt ihr quasi aber trotzdem irgendwo die Basis und dann fangt ihr an, auszuwerten, aber zum Auswerten, dann hast du ja schon eine Idee, was du eigentlich auswerten möchtest. Also wir sprechen jetzt so über Kennzahlen. Wie
richtig.
Kennzahlen gibt es ja 1 Million Stück. Was sind denn so eure Kennzahlen? Also wie messt ihr denn eigentlich so euren Erfolg? Also so BEM-Eingliederungsquote oder nicht, Annahmequote, ich weiß nicht, sowas beispielsweise. So das eine, das kann ich mir noch gut vorstellen, aber was sind so die Kennzahlen, so typische Kennzahlen fürs Gesundheitsmanagement? Wie messt ihr das? Wie holt ihr das raus und wie könnt ihr nachhalten, ob ihr quasi eure Ziele erreicht habt?
Genau. Das hast du jetzt gesagt, ne? Also wenn wir jetzt BEM ein bisschen abschließen wollen, ne? Natürlich sehen wir dann hinterher, wie viele Angebote haben wir gemacht, ja? Wie viele Angebote wurden angenommen, ne? Und errechnen daraus eine Quote. Also das ist ziemlich simpel, ne? Wir, weil es einfach zu aufwendig wäre, weil wir die Ressource dann halt einfach nicht haben, wir schauen dann halt nicht weiter. Man könnte ja noch weitergehen. Man könnte jetzt sagen, okay, derjenige, der ein Erstgespräch bekommen hat, ne? Wie viele von denen, die wirklich einen BEM angenommen haben, gehen hinterher in ein Zweitgespräch? Mhm. Wie viele von denen, die BEM nicht angenommen haben, gehen in ein Zweitgespräch? Ne? Also man kann ja immer noch tiefer gucken. Aber wir machen jetzt, was BEM angeht, wirklich nur quasi Annahmequote. Mhm. Ja? Und dann gucken wir uns das natürlich auch regionsspezifisch halt einfach an, weil wir bundesweit aufgestellt sind. Also die eine Sache. Wenn wir so ein bisschen in die Gesundheitsförderung reingehen, in die Gesundheitsförderung Maßnahmen, weil du sagst, wie erfolgreich sind halt wirklich unsere Maßnahmen, haben wir natürlich Teilnehmerzahlen zum Beispiel. Mhm. Ne? Also wir wissen, okay, wie viele Maßnahmen haben wir gemacht, mit welchen Überthemen haben die, wie viele Leute haben daran teilgenommen. Aber haben wir halt auch kein System, was das uns quasi automatisch rausgibt, machen wir per Hand.
Okay.
Im Moment noch quasi eintragen, ne? Das ist also quasi dieses ganze Teilnehmerthema als Kennzahl. Dann hast du als Betrieb Fehlzeiten. Das ist ja ganz allgemein, ne, jeder. Das machen wir auch. Das heißt, wir schauen uns natürlich die Fehlzeiten in den verschiedenen Abteilungen an, analysieren die, wie entwickeln die sich und so weiter.
Also nicht nur quantitativ, sondern ihr geht auch rein, was sind das eigentlich für Fehlzeitenarten? Oder dürfte das eigentlich?
Ja, genau. Also das kann jeder Betrieb machen quasi, ne? Bei uns ist es halt in dem Sinne ein bisschen einfacher, weil wir natürlich die Knappschaft als Krankenversicherung im Verbund haben, ne, und dadurch natürlich und natürlich ein Betrieb sind, der hauptsächlich aus dem Ruhrgebiet kommt. Das heißt, wir haben noch recht viele knappschaftlich versicherte Mitarbeitende. Mhm. Und das könntet ihr aber zum Beispiel auch machen. Ihr könntet die Krankenversicherung, wo eure Leute versichert sind, oder wenn ihr wisst, okay, wir haben jetzt viele, die bei der TK versichert sind zum Beispiel, könntet ihr die TK anschreiben und könntet sagen, hey, könntet ihr uns mal bitte anonymisiert die Diagnosedaten auswerten, die in den AU-Bescheinigungen drin sind, zum Beispiel.
Ne? Okay.
Also das weiß ich, das machen halt Betriebe, ne? Also es gibt auch andere Betriebe, ne? Zum Beispiel Vonovia oder also aus dem Ruhrgebiet halt, ne? Die dann die Knappschaft anschreiben und sagen, hey, könntet ihr uns mal bitte anonymisiert die Diagnosedaten auswerten.
Deiner eigenen Mitarbeiter.
Dann ja, quasi. Genau, die eigenen Mitarbeiter.
Also du kannst irgendwie die ICD-10-Codes oder sowas.
Ja, die sind dann so Gruppen zusammengefasst, ja. Ne? So Hauptdiagnosegruppen nennt sich das dann. Ne? Dann sind das Atemwegserkrankungen, da stecken dann alle Atemwegserkrankungen dahinter. Ne? Ob du dann irgendwie Lungenentzündung hast oder eine ganz normale Erkältung, wenn du da Fehlzeiten produzierst, dann zählen die alle unter diese Hauptdiagnosegruppe Atemwegserkrankungen zum Beispiel. Und die Zahlen kannst du dir natürlich auch angucken.
Aber das ist eigentlich total spannend, wenn du dann als Arbeitgeber, also ich meine bei uns, weiß nicht, wie viel Sinn das macht, wir sind noch nicht so viele Mitarbeiter, dass wir wahrscheinlich
genau,
sehr viele
andere kommt ein bisschen auf die Größe an. Ja, ja.
Aber wenn du halt schon wirklich einen erheblichen Anteil an Mitarbeitern bei einer oder ja, mehreren Krankenkassen hast, um mal so ein Bild dafür zu bekommen, woran erkranken die Mitarbeiter eigentlich, was sind so die Themen? Ich meine, das ist ja auch der Punkt wahrscheinlich, an dem ihr auch ansetzt, um dagegen zu wirken, oder?
Richtig, ja. Richtig. Ne? Okay. Also wir haben Fehlzeiten, dann natürlich, wie gesagt, schaut man sich Diagnosegruppen an. Ne? Dann haben wir aber auch noch, das muss auch eigentlich, aber ich glaube, dass ab einer bestimmten Größe erst, ne, muss jeder Betrieb auch regelmäßig das psychische Gefährdungspotenzial erfassen. Mhm. Also,
kannst du erklären, was es ist?
Ja, kann ich. Es gibt eine psychische Gefährdungsbeurteilung und natürlich auch eine physische Gefährdungsbeurteilung. Ne? Um Arbeitsschutzmaßnahmen, wo wir vorhin waren, aufzusetzen, musst du ja auch erstmal herausfinden, okay, wo sind denn meine Mitarbeiter durch Hitze und so weiter belastet? Mhm. Und genau das Gleiche kannst du auch immer, oder bist du verpflichtet, im mentalen Bereich zu machen. Mhm. Das heißt, du musst die Mitarbeitenden quasi befragen, ne, über einen Fragebogen, über einen geeigneten Fragebogen in bestimmten Themengebieten und darüber halt quasi herausfinden, wie psychisch belastet sind die Mitarbeitenden, beziehungsweise wie hoch ist denn das Potenzial, dass jemand da gefährdet ist zum Beispiel. Ne? Das machen wir auch alle 3 Jahre. Befragen wir die Mitarbeitenden und sehen dann halt in verschiedenen Kategorien, wie gefährdet die Mitarbeitenden sind. Ne? Ist dann auch wieder eine weitere Kennzahl. Und da musst du natürlich das Ganze kombinieren quasi. Mhm. Also du hast deine Fehlzeiten, du hast die Hauptdiagnosegruppen, du hast dann die Daten aus deiner psychischen Gefährdungsbeurteilung. Da gibt es auch noch mal so ein Part, also das machen wir. Es gibt eine Leitlinie zu, es ist aber nicht genau definiert, also nicht jeder Betrieb muss die gleiche Frage stellen, sondern es sind da wirklich nur so Themengebiete, die du abdecken musst. Und dann ist es natürlich deine Verantwortung, eine valide Frage zu stellen, weil ansonsten bringt dir die ganze Befragung natürlich nichts. Ne? Und da haben wir auch so einen Punkt, so ein paar Gesundheitsfragen natürlich drin, wo wir auch nochmal ein paar Erkenntnisse rausziehen. Und dann geht es halt darum, sich das im Gesamtzusammenhang anzugucken und schaut, okay, wie ist denn jetzt gerade die Situation bei den Mitarbeitenden? Ne? Wo liegen da quasi die Bedarfe? Und darauf bauen wir halt strategisch dann unser Gesundheitsmanagement auf.
Ah, krass. Und du hast dann... Wenn du sagst, okay, wir wissen, okay, das sind so die Themen, also das sind so die typischen, also ihr holt euch erst beispielsweise dann eure Hauptgruppen, ihr wisst, okay, das sind so die typischen Krankheitsbilder, die wir eigentlich jetzt hier irgendwie haben, dann hast du diese psychische und physische, wie hast du gerade gesagt?
Gefährdungsbeurteilung.
Gefährdungsbeurteilung im besten Fall noch daneben liegen. Die Infos habt ihr wie eingeholt? Wie macht ihr sowas, wenn ihr sagst, alle 3 Jahre?
Genau, es geht so ein Fragebogen raus, ne? Ein digitaler Papier? Fragebogen.
Digital.
Ne, da ist digital.
Okay.
Genau. Ne?
Und das landet dann am Ende irgendwo auch in der Datenbank und das könnt ihr schon in die Ohren legen. Okay,
genau.
Alles klar. Ja. Okay, und dann wisst ihr aber auch, okay, alles klar, in dem Cluster, in dem Bereich oder so, habe ich diese, weiß nicht, Atemwegserkrankung sehr stark und da ist irgendwie ständig irgendwie Arbeit mit X und deswegen müssen wir jetzt Masken einführen oder was ist dann so ein typisches Vorgehen? Wie macht ihr
ja,
das?
Ja, genau. Ne, du versuchst natürlich eine ähnliche, also die Unternehmensstruktur in so vielen Kennzahlen wie möglich abzubilden halt. Ne? Das heißt, so wie du deine Fehlzeitenquote analysierst, versuchst du normalerweise mit dieser Struktur quasi, ne? Also ich schaue mir die Abteilungen an, die Fachbereiche, Dezernate zum Beispiel, ne? Das versuchst du dann natürlich auch in den anderen Kennzahlen irgendwie abzubilden, damit du halt potenziell, weil das, was viele machen, ist ja quasi sich nicht die Daten, also ich meine, wir kennen das ja überall her, ne? Amazon, Google und sowas, alles ist datenbasiert. Ne? Wir steuern alles datenbasiert. Ne? Natürlich, das heißt, du musst die Daten halt einsammeln, du musst sie aber auch zu analysieren wissen. Ja? Du musst natürlich einschätzen, wie hoch ist der Aufwand, wie tief gehe ich rein und auf welcher Ebene setze ich dann meine Maßnahmen an. Ne? Früher hat man halt wirklich Gesundheitsmanagement mit der Gießkanne gemacht. Ne? Man hat eben nichts sich nicht die Kennzahlen angeschaut, sondern gesagt, ich mache mal Präventionskurs XY. Könnte vielleicht gut ankommen, einen Workshop zum Thema Ernährung, ne, irgendwie zu verschiedenen Diätmethoden oder irgendwie sowas. Aber ob das auch das Richtige war, genau für diese Zielgruppe, die ich da mit anspreche, weiß man nicht, ne? Und ob ich damit erfolgreich war.
Das ist eine ganz andere Zeit, das, ne?
Genau.
Also das, ich meine, das, was du gerade beschreibst, das sehen wir auch bei unseren Kunden, dass du versuchst jetzt gerade überhaupt erstmal bei vielen auch für Transparenz zu sorgen. Das machen wir, indem wir halt die Systeme anschließen, indem wir halt so Standardfragen irgendwie auch schon mal beantworten, wir arbeiten mittlerweile in über 800 Praxen sind wir mittlerweile und da haben wir ein gewisses Know-how aufgebaut, weil am Ende ist halt eine Praxis ist ein Unternehmen, du hast immer so diese typischen Kennzahlen, die immer irgendwo raufkommen und jeder hat nochmal irgendwie so ein paar Zusatzthemen, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, wenn du dir die Zahlen nicht anguckst und dann einfach, wie du es gerade schon geschrieben, mit einer Gießkanne dann eigentlich dann auch ja quasi dein Geld ausgibst, dann hast du ein Thema. Und heute im Gesundheitswesen ist ja auch gerade so, ich weiß nicht, wie weit du das auch mitbekommst, es gibt ja für Kassenpatienten und Privatpatienten unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe, die mit der Kasse abgerechnet werden, unter anderem auch. Da gibt es ja auch gerade erst wieder Änderungen mit der GOE neu, das ist so ein Punkt, Gebührenordnung für Ärzte, da geht es dann auf einmal nicht mehr um Steigerungsfaktoren, sondern mehr um Pauschalen, dass halt du nicht mehr so sagen kannst, okay, das war jetzt besonders anspruchsvoll, deswegen kann ich Faktor X nehmen, sondern du musst halt immer diesen Faktor nehmen. Das heißt, du hast automatisch irgendwo einen Einschnitt in deinem Umsatz, den du dann irgendwo auch machst. Das heißt, du musst wirklich auch gucken, hey, ich kann jetzt gar nicht mehr einfach wild irgendwie das und das ausgeben, sondern muss jetzt halt wirklich auch alles beisammenhalten. Das ist mal so ein bisschen abstrakter, aber im Endeffekt geht es ja wirklich jetzt darum zu verstehen, okay, warum mache ich das eigentlich und wie nachhaltig ist das doch eigentlich? Wie könnt ihr denn da sicherstellen, also wie macht ihr das denn eigentlich? Also ihr habt jetzt die Datenbank, da habt ihr alles eingetragen, ihr habt jetzt die Infos aus den Fragebögen, ihr habt die Statistiken und dann habt ihr, weiß nicht, eine wilde Liste an Möglichkeiten quasi, an Angeboten und dann schmeißt ihr die raus und dann guckt ihr, wie die wahrgenommen werden und dann habt ihr wieder 3 Jahre Zeit, um das Potenzial zu analysieren oder wie sieht das heute aus?
Ja gut, das ist ja nur die psychische Gefährdungsbeurteilung, ne, die dann alle 3 Jahre erfolgt quasi. Mhm. Ne, da könntest du wirklich nur alle 3 Jahre sagen, okay, war ich jetzt erfolgreich mit den Maßnahmen? Also natürlich gucken wir uns im Detail die Ergebnisse, also machen nicht nur wir, ne, machen alle Betriebe, die strategisch ein gut angelegtes Gesundheitsmanagement haben und versuchen halt auf der Basis Maßnahmen aufzubauen. Da hast du einmal allgemeine Maßnahmen, aber wenn du es gut machst und in der Kommunikation gut bist, kommen die Bereiche, die das erkennen, dass sie ein Potenzial, also ein Gefährdungspotenzial haben, optimalerweise auch auf uns zu und sagen, hey, wir haben hier einen speziellen Bedarf. Wir haben mit unseren Mitarbeitern gesprochen, die Ergebnisse besprochen. Mhm. Wir wollen da gerne mit euch zusammen halt was machen. Dann machen wir da auch eine bereichsspezifische Maßnahme quasi, die so individuell wie möglich ist. Natürlich, weil wenn du so individuell wie möglich agierst, ist die Chance auf Erfolg natürlich viel größer, als wenn du eine allgemeine Maßnahme machst.
Klar.
Weil du als Person, du kannst natürlich immer allgemeines Wissen konsumieren, aber du hast halt vielleicht eine ganz andere Herausforderung, als ich, mit diesem Thema umzugehen. Das heißt, eigentlich brauchst du eine individuelle Strategie auf dieses ganz allgemeine Thema, was wir beide uns jetzt angehört haben.
Ne? Das ist Gießkanne, ne? Also Gießkanne funktioniert nicht immer.
Richtig,
also,
ja, das heißt, du musst eigentlich so individuell wie möglich begleiten. Den Erfolg messen, gerade, das ist ja quasi, wenn du verschiedene Systeme hast, wo du die Daten sammelst und auch noch verschiedene Zeitpunkte, wo du die Daten sammelst, das ist die Herausforderung. Ne? Wenn du ganz global agierst, könntest du ja zum Beispiel sagen, ich schaue mir meine Diagnosedaten an, ich setze jetzt ein Programm auf, ne, langfristig angelegt, über 2 Jahre zum Beispiel, um die mentale Gesundheit zu fördern, könntest du dir natürlich jetzt anschauen, nach den 2 Jahren,
bis die Entwicklung
genau. Geht das runter. Aber, und das ist halt die große Herausforderung, du als betriebliches Gesundheitsmanagement, der eine Maßnahme aufsetzt, bist nur ein Faktor, der die Quote beeinflusst, quasi. Ne? Wenn eine sehr hohe Arbeitsverdichtung ist, wenn ein hoher Veränderungsdruck im Unternehmen ist oder sowas, ne? Dann sind das ja quasi so Counteracts, ne? So Sachen, die dem, was du eigentlich machst, entgegenwirken.
Ja. Ne? Ja.
Und dann kann es sein, dass dein Effekt halt einfach auch verpufft.
Das ist ein guter Punkt. Wie ist das denn eigentlich so, du bist ja als Unternehmen nicht derjenige, der, oder nein, anders, du bist im Unternehmen dafür zuständig, dass die Gesundheit eigentlich ein besonders hohes Maß oder ein hohes Level dann irgendwie auch hat. Das heißt, du führst Maßnahmen, also gegen Krankheit, kann man ja da eigentlich sagen, ne? Weil Krankheit heißt wiederum auch Arbeitsausfall und das ist wiederum schlecht. Kann man so sagen, oder?
Ganz simpel ausgedrückt.
Ganz simpel ausgedrückt, aber dann habe ich doch als Unternehmer doch bestimmt auch ein Interesse daran, möglichst viel Geld dafür auszugeben, damit die Gesundheit meiner Mitarbeiter maximal ist. Ergo, ich wirklich auch, ja, null Fehlzeiten habe. Ist unrealistisch, aber ich versuche es zu minimieren. Zumindest halt Fehlzeiten, die minimierbar sind eigentlich. Aber ist die Realität wirklich so? Wie ist das bei euch? Kannst du also, kann sagen? Also, sagt ihr einen Topf oder wie ist
sagen das? Wir mal so, ich würde schätzen, das ist immer noch die Realität. Also die einfache Antwort ist, glaube ich, nein. Es kommt immer mehr, ne? Aber so wie du es ausgedrückt hast, eigentlich ist es quasi eine Investition. Mhm. Wenn du als herstellender Betrieb eine Maschine hast, die da steht, wenn die irgendwelche Macken hat oder sowas, dann investierst du ja Geld, damit die Maschine weiterläuft und arbeiten kann eigentlich. Ja? Und es gibt, glaube ich, was ich jetzt so über das Netzwerk oder halt auch so, wenn man damit mit einem sozialen Umfeld spricht quasi, ne, wie behandeln oder wie stark legen verschiedene Firmen einen Fokus da drauf? Da ist eine Firma immer mehr gewillt, quasi eine Investition eher in eine Maschine zu machen, als in die Menschen, die dahinter die stecken. Quasi, halt, ne?
Also wer ist die produzierende Kraft? Ne?
Es ist eine Investition. Ja. Das läuft nicht von alleine. Also Gesundheit, die Mitarbeitenden, du hast nicht jeden Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die von alleine eine sehr hohe, ich nenne es dann immer Gesundheitskompetenz oder Gesundheitsbewusstsein hat. Mhm. Das heißt, schon so ein Wissen hat und sich auch so verhält, dass sie quasi immer top leistungsfähig am Arbeitsplatz ist. Als Arbeitgeber musst du da rein investieren. Ne? Und klar, das machen wir auch mit einer gewissen Summe. Ne? Wenn ihr vielleicht mal irgendwann größer werdet, ja, dann gibt es vielleicht für euch auch die Möglichkeit, euch von der Krankenkasse unterstützen zu lassen. Das nennt sich dann betriebliche Gesundheitsförderung,
okay.
Weil jede Krankenkasse ist dazu verpflichtet, nagel mich nicht auf den Betrag fest, aber ich habe immer 2,65 Euro im Kopf, irgendwo in dem Bereich liegt es, pro Versicherten in die betriebliche Gesundheitsförderung zu investieren.
Pro welche Zeiteinheit?
Versicherten. Quasi, also wenn du 1 Million Versicherte hast,
ja.
Als Krankenkasse.
Also die Kasse selber für sich.
Genau, die Kasse muss 2,65 Millionen Euro dann pro Jahr den Betrieben zur Verfügung stellen, um Maßnahmen in der betrieblichen Gesundheitsförderung zu investieren.
Okay.
Das heißt, wenn man groß genug ist, ne, dann kann man an Krankenkassen herantreten. Wenn du jetzt weißt, okay, ich habe viele TK-Versicherte zum Beispiel, könntest du an die TK herantreten und können sagen, ich möchte mich gerne von euch betreuen lassen in der betrieblichen Gesundheitsförderung. Die beraten dich dann auch, ne, und sagen, hey, guck mal hier, die Maßnahmen bei unseren anderen Betrieben, die wir betreuen, die wirken. Die haben wir vielleicht schon im Standardportfolio. Mhm. Und wenn du die durchführen willst, bekommst du eine finanzielle Unterstützung.
Ach cool.
Und weil die dazu verpflichtet sind, das Geld halt auch auszugeben, gesetzlich. Es gibt, ne, das steht im Paragraph 20 B, Sozialgesetzbuch, steht das genau drin, dass die Krankenkassen dazu versichert sind.
Ach Wahnsinn. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Das ist auch, wir hören ja auch ein paar Unternehmen zu, die auch ein bisschen größer sind. Da macht das definitiv schon Sinn. Ja. Und kurze Frage noch. Wenn ich jetzt eine Praxis bin, so, weiß nicht, aus der Hüfte geschossen, ich habe eine Praxis, habe, keine Ahnung, 500 Mitarbeiter, mehrere Standorte, wir sind, weiß nicht, eine große, weiß nicht, urologische Praxis oder sowas, wo auch viel Patientenverkehr ist und ich habe halt ein Problem, das gesund, also ich habe viele Fehlzeiten aufgrund von, weiß ich nicht, wie würdest du so ein Gesundheitsmanagement in so einer Praxis angehen, also was würdest du genau da machen?
Also das Wichtigste ist quasi, dass das ganzheitlich gedacht wird. Ne? Also nicht hier, ich habe ein Gesundheitsmanagement, ich stelle eine Person ein, die mal so ein paar Maßnahmen mit der Gießkanne organisiert, einfach um meinen Mitarbeitern zu zeigen, hey, ich kümmere mich um deine Gesundheit. Mhm. Das hat dann nicht wirklich einen nachhaltigen Effekt, sondern du musst das wirklich strategisch in deinem Unternehmen verankern. Mhm. Ja, das heißt, deine Führungskräfte, die müssen mit einbezogen werden, ne, weil wenn deine Führungskraft
Wenn ich mitspiele, ist verloren.
Dir einen Wink mit dem Zaunpfahl gibt, das ist eigentlich so, ja, ach so, du willst jetzt am Präventionskurs XY teilnehmen, ja, mach du mal, aber eigentlich sehe ich da keinen Sinn dahinter. Dann überlegst du dir als Mitarbeiter zweimal, ob du daran teilnimmst oder halt nicht. Ne? Das heißt, das Gesundheitsmanagement muss quasi in allen Bereichen verankert sein. Mhm. Ja? Die Führungskräfte muss mitgehen, die Geschäftsführung oder die Geschäftsleitung muss da voll dahinter stehen. Man muss ein ausreichendes Budget natürlich zur Verfügung stellen, um was zu machen. Und dann ist es quasi das Wichtige, wenn man nachhaltig arbeiten will, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, versuch die Maßnahmen quasi wirklich dir nicht irgendwie aus den Fingern zu ziehen, sondern so viele Kennzahlen und Erkenntnisse wie möglich zu erlangen, um die Situation deiner Leute einzuschätzen. Mhm. Ja. Früher hat man nichts anderes gemacht, als auch mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, ne, und sagen, hey, wie geht's dir? Und dann, wenn du ein kleiner Betrieb bist, dann ein kleiner Handwerksbetrieb zum Beispiel, dann ist es einfach. Dann sprichst du mit deinen Leuten. Und wenn du weißt, okay, hier haben 5 Leute, ich habe heute mit denen gesprochen, die klangen alle über Rückenschmerzen, dann ist es einfach. Ne? Dann weißt du, okay, ich muss hier mal irgendwie was machen, was Rückenprävention angeht. Wenn du größer bist, dann spielen Daten umso eine größere Rolle, auf die du dich verlassen musst. Und wenn du dir Maßnahmen überlegst, dann müssen da natürlich auch so viele wie möglich drüber informiert sein. Ne? Also du musst quasi dafür sorgen, dass eine Kultur entwickelt wird, wo Gesundheit auch gelebt wird, nenne ich das immer quasi. Ne? Führungskräfte gehen voran, Mitarbeitende schätzen das wert, dass du Angebote machst, nehmen daran teil, im Unternehmen ist also der Spirit, hey, hier wird was für unsere Gesundheit getan, wir sehen das, ne, wir schätzen das wert und wir nehmen diese Angebote halt auch an. Das ist ja das, was du implementieren willst. Mhm. Und da musst du das strukturell auf allen Ebenen im Unternehmen machen, von oben bis unten quasi. Ne? Also wenn du größer bist, dann musst du ja, also ein weiteres Beispiel dafür, ja auch Personalversammlungen abhalten. Mhm. Da muss eigentlich jedes Mal das Thema Gesundheitsmanagement oder Gesundheit mit aufs Tableau kommen. Du hältst eine Personalversammlung und sagst auch da, hey, liebe Leute, wir haben uns angeschaut, ne, wir kümmern uns um euch, eure Belastungssituation sieht gerade so aus, seht ihr hier, ne? So ist gerade vielleicht unsere Fehlzeitenquote, ne? Ihr seid eher in den Bereichen belastet, ne? Psyche, Atemweg oder sowas. Was machen wir für euch, ne? Wir haben für euch folgende Angebote geplant in Zukunft, damit alle Bescheid wissen. Wenn du größer bist, bist du verpflichtet, Arbeitsschutzausschusssitzungen zu machen. Ne? Das heißt, Leute zusammenzubringen, die sich um dieses Thema Arbeitsschutz kümmern. Und auch da muss eigentlich strategisch verankert jemand aus dem Gesundheitsmanagement mit dabei sein, zum Beispiel. Ne? Wenn ihr Führungskräfte zusammensetzt, ne? Wenn man größer ist, geht es ja auch darum, Recruiting, Führungskräfteentwicklung zum Beispiel. Ne? Ich habe junge Führungskräfte, die man ja normalerweise dann in großen Unternehmen halt mit gewissen Maßnahmen, also auch Seminaren, Workshops ja dahin bringt, gute Führungskräfte zu sein. Erzähl denen nicht nur was zum Thema klassische Führung, sondern erzähl denen auch was zum Thema gesunde Führung.
Ja, das macht total Sinn.
Also bring deinen Führungskräften bei, zu erkennen, wenn jemand belastet ist und sowas, ne? Also diese ganzheitliche Betrachtung ist extrem wichtig.
Ah, das sind so viele Punkte, die du gerade gesagt hast. Erstmal sehe ich Parallelen zu zum Beispiel einer Software-Einführung. Ja. Weil am Ende brauchst du halt irgendwie das die komplette Unterstützung der Unternehmung, ja, also vor allem von der Geschäftsführung, und die Geschäftsführung muss es vorleben. Wenn eine neue Software eingeführt wird, dann müssen die Prozesse umgestellt werden, du hast eine Bestandsanalyse, du musst halt wirklich bis nach ganz unten für jeden Mitarbeiter, der damit arbeiten wird, halt irgendwie auch klar vorgeben, so wird gearbeitet und es muss halt getragen werden auch vom Unternehmen. Budget ist nochmal das andere, aber es muss halt auch gewollt werden und dann muss halt ein Unternehmen mitmachen. Bei uns ist ja jetzt so, dass wir halt auch Berater haben. Wir sind ja quasi ein Dienstleister, ne, die dann vor allem halt dieses betriebswirtschaftliche und operative Thema dann auch angehen. Wir schließen die Systeme an, wir bauen die Dashboards auf, wir gehen da konzeptionell mit den Leuten durch. Was ist denn mit einer Praxis, die jetzt auf einmal sagt, Gesundheitsmanagement? Du hast gerade gesagt, ja, nicht einfach drauf losrennen, sondern eigentlich musst du ein ganzheitliches Konzept haben. Gibt es da so Konzepte aus dem Regal oder an wen kann man sich wenden als Praxis, wenn du das wirklich mal machen möchtest? Du hast gerade schon mal gesagt, man kann sich an die Kassen wenden, aber Jede Kasse wird es ja auch irgendwie anders machen, oder du willst mal andere externe Blickwinkel haben. An wen kann sich so eine Praxis wenden?
Man kann sich auch an die Unfallversicherung wenden.
Okay.
Ne? Also es gibt ja quasi die Unfallversicherung Bund, ne? Oder auch die VBG zum Beispiel. Und die bieten Workshops an zum Beispiel. Da kann man sich zum Gesundheitsmanager ausbilden lassen zum Beispiel. Ne?
Okay.
Und die, also, ne, also wenn du jetzt in größer einer Praxis ja auch bist, kann es ja sein, dass man muss ja irgendwo unfallversichert sein, ne, wenn man dann da auch unfallversichert ist, dann kann man sich von der Unfallversicherung Bund zum Beispiel, sollte man von dem betreut werden, beraten lassen, wie man einen BGM implementiert halt.
Also eigene Mitarbeiter auch ausbildet, befähigt, so einen BGM dann auch einzuführen.
Ja, und so weiter. Genau. Okay, okay. Oder halt auch, wie man das erstmal strategisch verankert.
Mhm.
Also auch als Geschäftsleitung kann man sich dort beraten lassen.
Okay.
Und natürlich gibt es auch mittlerweile einen Haufen externe Dienstleister, die das quasi anbieten, die du dann in Anspruch nehmen kannst. Ne? Und die schauen sich dann deinen Betrieb an und setzen sich mit dir zusammen hin und beraten dich dabei, das strategisch und nachhaltig aufzubauen, BGM.
Gesundheit ist echt ein wichtiger Punkt. BGM, Gesundheit, das ist auch ein guter Schlusspunkt oder gutes Schlusswort, ne? Irgendwo wirklich festzustellen, hey, das Gesundheitswesen ist das eine, aber damit alles überhaupt funktioniert, muss ich selber auch gesund sein, ein Gefühl dafür haben, okay, hey, was kann ich besser machen, muss ganzheitlich denken und im besten Fall halt auch wirklich von ganz oben bis nach ganz unten das auch wirklich so durchtragen. Vielen Dank, Adrian, dass du dabei warst. Du bist ja auch am 29. Mai bei unserer Veranstaltung Sinify Connect hier in Bochum und wirst auch noch mal ein paar Einblicke geben. Wenn nicht zu viel spoilern, gehen da noch mal separat drauf rein. Deswegen also auch für diejenigen, für die Zuhörer, die auch dann bei oder Zuschauer, die auch bei Sinify Connect selber vor Ort da sein werden, können sich wahrscheinlich auch mit dir austauschen.
Auf jeden Fall.
Bevor wir dich entlassen, gibt es noch unseren orangen Würfel. Frag mich nicht, warum orange, aber doch, ich weiß warum, haben wir auch in einer anderen Folge schon aufgeklärt. Geht darum, dass wir dir nochmal eine Frage stellen wollen, die du aus der Hüfte schießen musst. Und zwar sind es unsere sogenannten Signature-Fragen. Du würfelst eine Zahl zwischen 1 und 6 und ich schaue auf meine schlaue Liste, welche Frage ich dir stellen darf.
Okay. Alles
dann
klar.
Wirf
loslegen.
Ja, machen wir bitte. Oh, eine 2. Die haben wir schon echt oft gehabt.
Soll ich nochmal würfeln?
Nein, das schaffen wir schon. Was ist für dich der unterschätzteste Hebel für echte Veränderungen?
Und ich muss auch aus der Hüfte schießen, ne?
Du kannst auch noch ein paar Sekunden innehalten und übernehmen. Eigentlich ist es nicht uncut hier, aber...
Der unterschätzte Hebel für Veränderungen, kann ich auch daraus machen, was ist der am wenigsten betrachtetste Hebel für Veränderungen?
Ist ja irgendwie eine Art Unterschätzung.
Ja, es ist die Führungskräfte, wenn ich es jetzt auch wirklich aus der Hüfte schießen muss. Weil die Führungskräfte sind meiner Meinung nach der wichtigste Faktor, um die Mitarbeitenden bei Veränderungen abzuholen. Beziehungsweise, ja, jetzt kann ich, glaube ich, dann doch auf die eigentliche Frage, ne, also der Hebel ist Transparenz und Kommunikation. Ja? Also wenn du als Geschäftsleitung oder ne, Praxisleitung oder was auch immer Veränderungen anstößt und du nimmst deine Leute in der Kommunikation nicht mit, du teilst denen nicht mit, was du da machst, dann führt das auf jeden Fall zu Missstimmungen, ne? Das führt zu Stress, weil die Leute sind nicht darauf vorbereitet. Deswegen ist Kommunikation von Seiten der Geschäftsführung und Transparenz, vor allen Dingen auch, dann vielleicht deswegen nochmal, um zum Schluss zu kommen, quasi Gesundheit, ne? Ein ganz wichtiger Aspekt bei Gesundheit ist halt auch quasi dieses Kohärenzerleben, also Sinn erleben, ne? Wenn die Menschen in dem, was sie tun, einfach keinen Sinn sehen, ja, dann geht's denen gesundheitlich einfach nicht gut. Wenn du denen den Sinn von Veränderungen nicht erklärst, dann ist es halt einfach schwierig, ne? Also du musst die Menschen mitnehmen, die mit dir arbeiten.
Das ist echt, ihr könnt jetzt nochmal ausschweifen, weil ich meine, du kennst ihn auch, wir hatten Dr. Robin Matz auch schon im Podcast in einer anderen Folge und er spricht auch über das Thema Gewohnheiten.
Richtig.
Ja, und ich meine, Gesundheit, Gewohnheit, ja, gehört halt irgendwie auch, glaube ich, zwingend zueinander. Aber ihr seid beide auch bei Cinefy Connect. Deswegen würde ich sagen, schließen wir am Ende diese Runde. Ja. Also Patrick, vielen Dank, dass du da warst. Hat wirklich Spaß gemacht. Mir ein bisschen auch. Länger als sonst, aber ich glaube, waren viele Themen, die nicht nur Parallelen, sondern am Ende auch einfach wichtig waren. Also es war richtig gut, hat Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit. Und freuen uns auf jeden Fall, dass du auch demnächst in Bochum dabei bist.
Ich freue mich auch. Danke, dass ich da sein durfte.
Genau. Dann in diesem Sinne an die Zuschauer. Wir sehen uns in der nächsten Folge und bis bald.